Lass uns gern zu Beginn nochmal beten. Vater, lehre uns das, was wir noch nicht wissen. Gib uns das, was wir noch brauchen und mach uns zu den Menschen, die wir noch nicht sind. Amen. Die Ereignisse verdichten sich. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. In den ersten zwei Kapiteln von Esther, wir sind ja jetzt schon im siebten Kapitel oder kommen gleich dazu, in den ersten zwei Kapiteln, da sind mehrere Jahre vergangen und werden Zeiträume von mehreren Jahren berichtet, aber seit Kapitel 3 sind letztlich nur 4 Tage vergangen. Also das war alles, was dort berichtet wird, in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Ganz konkret, seitdem dieses Gesetz erlassen wurde, dass nämlich alle Juden in einigen Monaten dann getötet werden sollen, sind genau diese 4 Tage erst vergangen. Und weil das so viel ist, gucken wir nochmal auf den letzten Tag zurück. Wir haben das ja vorhin gehört, Esther hat gefastet und hat dann den Entschluss gefasst, zu dem König zu kommen und hat ihm ein Mahl zubereitet, ihm und dem Haman. Und dieser Haman, der zweitmächtigste Mann im Reich, der bewegte sich dann ja zwischen Selbstzufriedenheit aufgrund seines Erfolges, seiner Macht, seiner Größe, seiner Ehre, die er erhält, und Hass, weil es einen Mann gibt, den Mordechai, Esthers Ziehvater, der sich ihm eben nicht beugen will. Er kann seinen Reichtum, das, was er alles erreicht hat, gar nicht wirklich genießen, weil es diesen Mordechai gibt, der sich ihm nicht unterordnet. Und er kann es auch gar nicht abwarten, bis dieser Genozid endlich erreicht ist, wo dann der Mordechai ja auch getötet werden würde, sondern das muss irgendwie vorher passieren. Und auch das haben wir gehört und das sehen wir hier vorne auf dem Bild nochmal ganz rechts. Ihm wird dann zugeflüstert, ja, dann stell doch so einen großen Pfahl dahin und lass ihn doch einfach jetzt schon umbringen. Ist doch kein Problem, das kannst du doch alles. Und genau mit diesen Gedanken will er dann zum König oder geht er schon zum König in den Palast. Und währenddessen, und das ist dann halt erst die vorige Nacht, in der das passiert ist, die letzte Nacht, führt Gott es eben so, dass der König Persiens, der Ahasveros oder auch Xerxes genannt, der kann nicht schlafen. Und er lässt sich aus den Geschichtsbüchern vorlesen. Das sehen wir dann hier vorne nochmal auf dem anderen Bild, was wir letzte Woche gehört haben. Und er stellt eben fest, als er aus diesen Chroniken vorgelesen bekommt, da gibt es doch diesen Juden, diesen Mordechai, der hat mir damals das Leben gerettet. 5 Jahre ist das schon her, aber dem haben wir gar nicht so wirklich gedankt. Den haben wir gar nicht so wirklich geehrt und dafür ihm das zukommen lassen, was ihm eigentlich zusteht. Und das würde ich jetzt gerne nachholen. Und so führt Gott es, dass gerade jetzt der Haman dann im Vorhof ist und der König bittet ihn rein. Und die beiden besprechen dann, wie jemand denn zu ehren ist, den der König denn besonders hervorheben lassen möchte. Haman, ganz uneigennützig wie er ist, denkt natürlich, dass er damit gemeint ist. Und schlägt ihm natürlich die ganz, ganz tollen Sachen vor, eine neue Kleidung, ein tolles Pferd, tollen Schmuck und auch ein ranghoher Mann aus dem Volk oder aus dem Reich muss ihn durch die Stadt führen. Und genauso passiert es, nur mit dem Problem, dass er eben selbst, der Haman, selbst den Mordechai eben durch die Stadt führen muss und auch noch preisen muss auf Geheiß des Königs. Wir sehen hier, wie nahe Euphorie, Stolz auf der einen Seite, Demütigung, Frust und Scham auf der anderen Seite bei diesem Haman zusammenliegen. Er geht wieder nach Hause, das haben wir letzte Woche gehört, kommt wieder zu seiner Frau und den Freunden, die ihm am Abend vorher noch diesen Mordplan ins Ohr geflüstert haben. Und die sind auf einmal ganz anderer Ansicht. Woher das kommt, wir können es nicht so genau wissen. Die sagen, naja, wenn er ein Jude ist, ja, dann wirst du gegen den ja schon mal gar nichts machen können. Und das ist das, was Marion vorhin auch vorgelesen hat. Vielleicht haben sie ja selbst mal inzwischen in Psalm 7 nachgelesen und gelesen, wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Oder auch in zwei Psalmen weiter, in Psalm 9, da lesen wir, jetzt haben wir es ab Vers 16, die Heidenvölker sind versunken in der Grube, die sie gegraben haben. Ihr Fuß hat sich gefangen in dem Netz, das sie heimlich stellen. Der Herr hat sich zu erkennen gegeben, hat Gericht gehalten. Der Gottlose verstrickt sich in dem Werk seiner Hände. Woher auf dieser Umschwung kommt, wir wissen es nicht. Sie haben auf jeden Fall etwas ganz Essentielles erkannt. Gott wacht über diesen Mordechai, er wacht über ihn und alle Bemühungen Hamans, ihn zu vernichten, die werden ins Leere laufen. Das haben sie erkannt, das geben sie dem Haman auch so frech und frei mit. Und genau in diesem Moment kommen eben diese königlichen Diener und holen Haman zum Festmahl
der Königin Esther ab. Die Stimmung bei Haman könnte also besser sein. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Ich lese uns aus Esther 7 die Verse vor, ab Vers 1. So kam nun der König mit Haman zum Trinkgelage bei der Königin Esther. Da sprach der Königin zu Esther auch am zweiten Tag beim Weintrinken: Was bittest du, Königin Esther? Es soll dir gegeben werden. Und was forderst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs, es soll geschehen. Da antwortete die Königin und sprach: Habe ich Gnade vor dir gefunden, o König, und gefällt es dem König, so schenke mir das Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, erschlagen und umgebracht zu werden. Wenn wir nur zu Knechten und Mägden verkauft würden, so wollte ich schweigen, obwohl der Feind nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Da sprach der König Ahasveros zu der Königin Esther: Wer ist es, der sich vorgenommen hat, so etwas zu tun, und wo ist er? Und Esther sprach: Der Widersacher und Feind ist dieser böse Haman. Da erschrak Haman vor dem König und vor der Königin. Der König aber stand in seinem Grimm auf vom Weintrinken und ging in den Garten des Palastes. Haman aber blieb zurück und bat die Königin Esther um sein Leben. Denn er sah, dass sein Verderben beim König beschlossen war. Und als der König aus dem Garten des Palastes wieder in das Haus kam, wo man den Wein getrunken hatte, da war Haman auf das Polster gesunken, auf dem Esther saß. Da sprach der König: Will er sogar der Königin Gewalt antun in meinem eigenen Haus? Das Wort war kaum aus dem Mund des Königs gekommen, da verhüllte man das Angesicht Hamans. Und Habona, einer der Kämmerer, die vor dem König standen, sprach: Siehe, der Holzstamm, den Haman für Mordechai zubereitet hat, der Hohes für den König geredet hat, steht schon beim Haus Hamans, 50 Ellen hoch. Und der König sprach: Hängt ihn daran. So hängte man Haman an den Holzstamm, den er für Mordechai zubereitet hatte. Da legte sich der Zorn des Königs. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich, als wir eingestiegen sind mit Esther, mit Esther 1, dass ich euch da gesagt habe, es werden noch viele Feste kommen und da werden noch viele Feste gefeiert werden. Und zum anderen habe ich euch gesagt, das ist alles irgendwie so ein bisschen wie so ein säkulärer Roman. Das könnte auch irgendwie in der ganz normalen Literatur berichtet werden, so eine Geschichte. Und wir sehen tatsächlich genau das. Zum wiederholten Male wird hier ein Fest gefeiert, und zwar auf dem Hof des Königs. Es wird ordentlich Wein getrunken, auch das sehen wir jedes Mal dabei. Und es ist jetzt schon zum zweiten Mal der Fall, dass ein solches Fest, wo der König dran teilnimmt, abrupt und sehr, sehr unerwartet endet und dass einer seiner nächsten Gefährten, seiner Berater vielleicht auch, abgesetzt wird in der Folge. In Kapitel 1 war es seine eigene Frau, die er dann abgesetzt hat, wenn man das so will. Wir wissen nicht genau, ob sie sogar auch umgebracht wurde. Aber auch da endete das Fest ja sehr, sehr abrupt und sie war dann nicht mehr. Und hier wird es dann so sein, dass der zweitmächtigste Mann im Reich, nämlich der Haman, dann am Ende eben auch abgesetzt werden wird. Allein das reicht schon irgendwie für eine Romanvorlage. Aber was ebenfalls aufgefallen ist, was ich tatsächlich für die Bibel auch etwas außergewöhnlich war, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben 5 Kapitel gelesen und das passiert alles innerhalb von 4 Tagen. Das heißt, da wird sehr, sehr viel berichtet von diesen, sehr, sehr ausführlich berichtet von diesen 4 Tagen. Und wir blicken immer wieder in das Leben und in die Befindlichkeiten der Hauptprotagonisten mit ein. Wir sehen zum Beispiel den Haman, ja, wie er von der Euphorie zu der Demut schwenkt und gehen dann mit ihm sogar nach Hause und wie er sich beraten lässt von seinen Freunden und seiner Frau. Wir sehen das Leid Mordechais. Das können wir hier vorne tatsächlich bildlich auch nochmal sehen, wie er sich ja quasi auch innerlich zerrissen fühlt mit dem, was dort von dem König erlassen wurde. Und wie er dann, das lesen wir auch, die Pläne mit Esther schmiedet im Geheimen. Und wir erfahren dann zu guter Letzt auch noch, wie es im Schlafgemach des Königs aussieht. Was tut er, wenn er nicht schlafen kann? In der Literatur nennt man das dann wahrscheinlich einen allwissenden Erzähler. In der Bibel nennen wir es schlicht, es ist von Gottes Geist eingegeben. Und mit dem Unterschied eben, dass Gottes Allwissenheit real ist. In der Literatur ist sie eben nur fiktiv, die Allwissenheit des literarischen Erzählers. Aber das möchte ich so als Grundlage auch nehmen, dass wir nämlich auf zwei Personen heute blicken in den zwei Teilen der Predigt. Einmal auf die Esther und einmal auf den Haman. Und wir starten, weil es chronologisch auch ganz gut passt, eben mit der Esther. Für Esther ist der große Augenblick jetzt gekommen. Sie hatte 3 Tage lang gefastet, wir haben es vorhin schon auch nochmal gehört von Marion. Und sie hatte auch gebetet, das steht zwar so nicht direkt in der Bibel drin, aber das haben wir in den letzten Predigten auch gehört, dass es davon auszugehen, dass sie eben auch zu Gott gebetet hat. Und sie wusste, dass sie Gottes Unterstützung nötig hatte, denn ihr Plan war riskant, der war sehr riskant. Es hing alles davon ab, was sie jetzt tat und wie viel Erfolg sie hatte. Die erste Hürde, das wissen wir bereits, hat sie genommen. Der König hatte sie zu sich gerufen, obwohl sie 30 Tage lang keinen Kontakt hatten. Und wir haben das ja auch gesehen, die Beziehung von diesem Ehepaar von Xerxes und Esther war jetzt nicht so, wie wir uns vielleicht heute eine Ehe vorstellen. Ahasveros, Xerxes, war in erster Linie König und er konnte mit allen Leuten in seinem Reich machen, was er wollte. Mit einem Federstrich konnte er sie umbringen lassen oder versetzen lassen oder was auch immer oder eben zu seiner Ehefrau oder zu seinem höchsten Minister befördern. Das war irgendwie so ein bisschen, ja, willkürlich und es war eben nicht dieses Partnerschaftliche, was wir irgendwie von einer Ehe uns heute erhoffen oder wovon wir ausgehen, dass es ein partnerschaftliches Miteinander ist. Von daher war das ein ganz schön schweres Unterfangen. Aber Gott führte es eben so, dass der König Ahasveros tatsächlich den Anschein machte, du kannst zu mir kommen, Esther, und ich gebe dir auch das, was du möchtest. Und sie geht dann als sehr, sehr erfahrene und geschickte Verhandlerin vor. Sie fällt dann nicht mit der Tür ins Haus, das haben wir gehört, sondern sie sagt erstmal, ja, ich habe uns hier ein schönes Mahl vorbereitet. Und nach dem ersten Mal bereitet sie nochmal ein zweites Mal vor. Das haben wir jetzt gerade gelesen, was dort passiert. Und erst dann, wenn der König und der Haman bei dem zweiten Mal dann dabei sind, will sie den König bitten, dass er den an den Juden geplanten Mord eben verhindern, zurücknehmen wird und will sich damit auch selbst retten. Und wie, ich will das nochmal herausheben, in der rückblickenden Erzählung klingt das dann immer so einfach, was da passiert. Aber wenn man sich in diese Situation von dieser Esther nochmal hineinversetzt, sie sitzt dann jetzt diesen beiden Männern gegenüber, die den Genozid vor einigen Tagen beschlossen hatten. Die haben gesagt, ja, das machen wir so. Der eine hat es geplant und der andere hat seinen Segen dazu gegeben. Und es waren die beiden mächtigsten Männer im ganzen Reich. Und sie, ja, sie ist die Königin, aber ganz im Stile der damaligen Zeit gesprochen, war sie auch nur eine Frau. Und wer ist sie, dass diese Männer tatsächlich auf sie hören sollten? Von daher ist sie eine sehr, sehr große Gefahr eingegangen, denn sie hätte nicht nur ihren Titel als ihre Stellung als Königin verlieren können, sondern direkt noch ihr ganzes Leben mit. Das haben wir vorhin schon angedeutet. Es war ja letztlich eine Art Himmelfahrtskommando, was sie dort eingegangen ist. Aber sie kann einfach nicht anders. Sie hat sich ja mit dem Mordechai dazu auch abgestimmt, aber sie hat auch tatsächlich dann erfahren oder ich glaube einfach in diesen 3 Tagen Fasten dann auch nochmal herausbekommen, dass es Gottes Wille ist, dass sie das jetzt tut, dass sie genau das jetzt macht und dass sie dieses persönliche Risiko eingeht, um eben Gottes Volk zu retten und auch Gottes Willen umzusetzen. Und sie ist uns damit einfach nochmal ein großes Vorbild, erneut. Du hast es vorhin auch schon gesagt, sie ist ein Vorbild und mit diesem Mut, den sie hier beweist, einfach den Willen Gottes umzusetzen und sich selber in diese Gefahr zu begeben, ist sie uns ebenfalls ein großes Vorbild. Nämlich ja, für Situationen, in denen wir zu Gott stehen müssen, in denen wir Gottes Willen umsetzen müssen. Das sind, müssen wir auch zugeben, deutlich weniger brisante Situationen. Es geht dann letztlich nur darum zu bekennen, dass wir Christ sind, dass wir an den einen Gott, den Gott der Bibel, glauben. Und trotzdem haben wir irgendwie Angst vor den Leuten, mit denen wir sprechen. Manchmal geht es uns so, dass sie uns belächeln, davor haben wir Angst, dass sie uns für doof halten. Sie könnten, unsere gesellschaftliche Stellung könnte sich ändern, unser beruflicher Werdegang könnte dadurch beeinflusst werden. Wir könnten ausgegrenzt werden. Das sind Gefahren, die wir sehen, aber die keine wirklichen, echten Gefahren sind, im Gegensatz zu dem, was Esther hier alles auf sich nimmt. Sie setzt ihr ganzes Leben ein, um Gott zu gehorchen. Esther ist uns ein Vorbild und einfach, um nochmal zu verdeutlichen, was das für uns heute heißt, sich für Gott einzusetzen. Ich musste da an Olympia denken und der eine oder andere wird sicherlich schon wissen, was jetzt kommt. Falls es kommt, es kommt nicht. Deutschland ist bei Olympia in den Leichtathletikdisziplinen ja historisch schlecht. Muss man mal so sagen. Zumindest in meiner Zeit, wo ich irgendwie Leichtathletik ein bisschen verfolgt habe. Trotzdem ist es Deutschland gelungen, eine Goldmedaille zu holen, und zwar im Kugelstoßen der Frauen. Die deutsche Kugelstoßerin heißt Yemisi Ogunleye, kommt aus Karlsruhe. Und Sarah und ich haben uns das zufällig live vom Bildschirm auch angeguckt. Diesen Wettkampf war sehr, sehr spannend. Kurz vor dem letzten Versuch war sie schon sicher Zweite, hatte die Silbermedaille halt schon sicher und hat jetzt mit dem letzten Versuch nochmal die Möglichkeit, an der bisher Führenden vorbeizuziehen. Sie hätte eine Weite erzielen müssen, die sie vorher im Freiluftwettkampf noch nie gestoßen hatte. Und ja, die Kommentatoren waren bereits vorher so begeistert gewesen, weil es irgendwie auch so überraschend war. Sie hatten tatsächlich auch berichtet, dass sie gläubig ist, dass sie an Gott glaubt, mit ihrer Trainerin vor den Wettkämpfen auch betet. Und ja, sie schafft es dann tatsächlich. Sie stößt 20 Meter weit diese 4 Kilogramm schwere Kugel und gewinnt Gold, weil ihre Konkurrentin nicht nachziehen kann. Und alle Kameras, alle Augen der Olympia-interessierten Welt liegen jetzt auf ihr. Und nachdem die ersten Jubelarien so verklungen sind, nutzt sie die Chance. Die Kameras sind weiter auf sie gerichtet. Sie geht zu ihrer Tasche und hatte dort diesen Zettel liegen. Der Zettel, auf dem steht, you are loved, du bist geliebt. Und ein Hinweis eben auf Johannes 3, Vers 16, wo der bekannte Vers steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis, dass diese Sportlerin, die grundsätzlich schon nicht einen Hehl daraus gemacht hat, dass sie von Gott begleitet ist und dass er ihr Halt und Kraft gibt für das, was sie tut, die im größten Moment ihrer Karriere zuerst mal Gott dankt, das nicht nur im Stillen macht, sondern auch noch die Chance nutzt, und das der ganzen Welt zu bekunden und der ganzen Welt Zeugnis zu geben. Auch sie hätte befürchten können, dass viele Menschen da draußen sich darüber wundern, dass sie sich ärgern. Es wird wahrscheinlich auch Hasskommentare in Social Media gegeben haben, das weiß ich gar nicht. Aber es stört sie nicht. Ihr ist wichtig, Gottes Willen zu tun. Genauso wie Esther das getan hat. Und wenn wir nochmal zu Esther zurückkommen, dann können wir bei ihr noch was weiteres lernen. Sie geht sehr, sehr geschickt vor. Nicht nur in der Vorbereitung bis jetzt, sondern auch in diesem Gespräch. Der König fragt sie dann ein drittes Mal, haben wir vorhin gelesen, was möchtest du denn? Du kriegst alles, auch die Hälfte des Königreiches. Und sie antwortet ihm dann und zeigt ihm zunächst einmal auf, dass sie selber in Gefahr steht, dass sie selber droht, eben auch umgebracht zu werden, und verweist dann im Anschluss erst auf das Volk Israel. Denn das Volk Israel war dem König ja im Prinzip erstmal egal. Aber wenn es dann darum geht, dass die Königin auch davon betroffen wird, da wird das natürlich das Ganze persönlich, und deshalb war es sehr, sehr geschickt, dass sie dann erstmal sich selber angesprochen hat, dass sie in Gefahr steht und dann ihr ganzes Volk eben auch mit. Und als zweites hat sie dann noch die wirtschaftlichen Konsequenzen angesprochen, die das Ganze mit sich bringt, wenn so ein ganzes Volk auf einmal nicht mehr da ist und nicht mehr, ja, im volkswirtschaftlichen Sinne gesprochen, das Bruttoinlandsprodukt des Landes füttert. Sie bittet eben für ihr Volk, aber zuallererst für sich. Und damit kriegt sie den König. Damit packt sie ihn an seinen Emotionen, und er lässt sich sofort darauf ein, ihr diese Bitte auch zu gewähren. Esther hatte, und das können wir von ihr lernen, also eine gute Strategie. Sie hat sich überlegt, wie gehe ich vor in diesem Gespräch. Yemisi Ogunleye, die hat sich das auch überlegt. Wir können das sehen, sie hatte so einen Zettel gekriegt, wo hinten ihr Name draufsteht, und da hat sie dann mit einem Edding was draufgeschrieben, eine biblische Botschaft. Auch sie hatte sich vorbereitet für diesen einen Moment, ob er auch kommen mag oder nicht, wo sie das Ding in die Kamera halten kann. Und so können auch wir uns für Gespräche vorbereiten, Gespräche über unseren Glauben. Wir können uns gute Strategien überlegen. Es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Wir können uns kleine Hefte mit prägnanten interessanten biblischen Themen oder Lebensgeschichten mal einstecken, mal besorgen und dann vielleicht im passenden Moment, vielleicht auch im Zug, wenn wir in Kontakt mit fremden Menschen sind, verteilen. Für das Gespräch mit Arbeitskollegen können wir uns so vorbereiten, dass wir uns bestimmte Absprungpunkte überlegen. Da, wo wir von einem Thema dann irgendwie auf den christlichen Glauben kommen können. Wenn es um die Wochenendgestaltung geht, wir gehen in den Gottesdienst, darüber können wir sprechen. Wenn uns mal wieder die Leute zum Geburtstag alles Gute und vor allem Gesundheit, denn das ist das Wichtigste, wünschen, können wir sagen, ja, du, Gesundheit ist sicherlich gut, aber das Wichtigste ist, dass ich Gott kenne und dass meine Beziehung zu ihm in Ordnung ist. Nur als Beispiele. So können wir uns auch auf das vorbereiten, was Gott von uns möchte, wo wir Gottes Willen tun sollen. Und wir können das Ganze, genau wie Esther das getan hat, eben auch im Gebet vorbereiten. Und ich wünsche euch und uns, dass wir das lernen, dass wir das verstehen, dass wir uns da auch unsere Strategien überlegen, wie wir Gott dienen können, weil Gott genau das eben von uns fordert, so wie er von Esther gefordert hat, dass sie hier treu ist und ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja, und dann haben wir noch einen zweiten Protagonisten, noch einen zweiten Menschen, der hier im Spiel ist, und das ist Haman. Haman hatte bis jetzt keinen guten Tag gehabt, das muss man sagen. Und Jonathan hatte das letzte Woche auch schon angedeutet, wir wissen jetzt nicht, was er sich von diesem zweiten Trinkgelage erhofft hatte. Entweder hat er sich Ablenkung erhofft, weil der Tag war jetzt nicht ganz so gut gewesen, oder aber er ging bereits mit einer unguten Vorahnung in dieses Treffen hinein. Letztlich können wir aus dem Text erkennen, dass er definitiv nicht damit gerechnet hat, dass Esther auch von diesem Genozid betroffen sein würde. Wir lesen es schon in Vers 6, da erschrak Haman vor dem König und vor der Königin. Damit hatte er jetzt nicht gerechnet. Also das kommt tatsächlich sehr, sehr unerwartet für ihn. Und er musste jetzt tatsächlich auch das Schlimmste befürchten. Wahrscheinlich die Worte von seinen Freunden noch im Ohr, dass er gegen Mordechai nichts tun kann, wird er sich jetzt ausgemalt haben, naja, so wie sich die Ehre, die ich für mich selber irgendwie ausgemalt habe, schon auf den Mordechai übertragen hat, so wird wahrscheinlich auch die Todesstrafe, die ich eigentlich für Mordechai vorgesehen habe, auch auf mich übergehen und auf mich übertragen. Das sind seine Gedanken und genau deshalb, nachdem der König dann auch vor Zorn den Raum verlassen hat, fällt er dann vor der Königin Esther nieder, fleht um Gnade, kommt ihr dabei sehr, sehr nahe, berührt das Kissen, auf dem sie sitzt und liegt. Und als der König dann wieder reinkommt, dann fasst er das sogar auf, als ob er die Königin sogar noch umbringen wollte oder ihr Leid antun wollte. Und mit einem lauten Ausruf erweckt er dann auch das Aufsehen der Diener, der König, und hat damit letztlich das Todesurteil über den Haman auch schon ausgesprochen. Und jetzt enthüllen wir dann auch endlich das letzte Bild, was uns der Justus gemalt hat. Diesmal im Querformat und etwas anderem Stil, wie du mir gesagt hast. Wir sehen, was passiert, nachdem der König diesen Hilferuf oder diesen Ruf ausgegeben hat. Seine Diener kommen sofort an und verhüllen das Gesicht von dem Mordechai. Ihm gegenüber, von dem Haman. Ihm gegenüber die Esther. Und er wird gepackt von den Häschern des Königs und das Gesicht wird ihm verhüllt. Warum war das so? Es war wohl eine Sitte in Persien damals, dass derjenige, der zum Tode verurteilt war, den König nicht mehr sehen durfte. Und der König hatte auch keine Lust mehr, diesen Schuldigen zu sehen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz gutes Bild für ein biblisches Prinzip, was wir hier sehen. Denn nehmen wir den Haman, das, was er getan hat, mal als Abbild für Schuld und für unsere schuldige Natur, dann ist es auch für uns so, dass wir als Sünder, dass die Sünde Gott nicht erblicken darf. Wir können vor Gott nicht bestehen. Gott ist heilig. In seiner Gegenwart können wir uns nicht aufhalten. Ein Blick auf Gott wäre schon tödlich. Johannes schreibt das in dem ersten Kapitel seines Evangeliums in Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Und auch der große Mose musste das im Übrigen erfahren. Nämlich in 2. Mose 33, da war es so, dass er in seinem Zelt mit Gott gesprochen hat. Da steht sogar von Angesicht zu Angesicht. Gott war aber nur in Form einer Wolkensäule eben da. Sie haben sich sehr, sehr vertraulich wie Freunde unter vier Augen unterhalten. Und irgendwann verlangte es den Mose so sehr, Gottes Angesicht zu sehen, dass er dann Folgendes sagt zu Gott: So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach: Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und auch dem Elia ging das so. Ihr kennt die Geschichte, wo sich Elia auf diesen Berg zurückgezogen hat in die Höhle und Gott ihn dann herausruft und sagt: Komm doch heraus, wir wollen uns unterhalten vor dem Berg. Und dann zieht ein Sturm vorbei und es zieht ein Feuer vorbei. 1. Könige 19, Vers 12 heißt es dann: Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dies hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Und er ging hinaus und trat in den Eingang und unterhält sich mit Gott. Genau das ist es, was unsere Position gegenüber Gott, unsere Stellung gegenüber Gott erstmal ganz gut ausdrückt. Gott in seiner Allmacht, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit und Reinheit und wir als winzig kleiner Punkt, als sündige Kreatur können nicht vor ihm bestehen. Unsere Natur, unser Wesen lässt das gar nicht zu. Und in seiner Reinheit ist es Gott einfach nicht möglich, uns, die wir mit Bosheit und Schuld befleckt sind, irgendwie nur einen Moment zu ertragen. Wir lassen uns tagtäglich von Gottes Gegenspieler, von dem Teufel, verführen. Der Teufel arbeitet sich an uns ab. Er schafft es regelmäßig, uns in die Sünde zu treiben. Und wir verstricken uns dann in Lügen und Anschuldigungen, in bösen Worten, in Egoismus, in selbstsüchtigen Begierden. Und genau das führt dann dazu, dass es mir, dass es dir eben nicht ohne weiteres möglich ist, vor Gott zu kommen, dass wir unser Angesicht vor Gott auch verhüllen müssen. Und der Teufel verführt nicht nur uns, er hat seit Anbeginn dieser Welt Menschen verführt und er hat nicht zum ersten Mal versucht, Menschen am Holz töten zu lassen. Hier in diesem Fall mit dem Mordechai und dem Haman hat er keinen Erfolg gehabt. Ganz im Gegenteil, Gott hat es so geführt, dass Mordechai gerettet wird und Haman, der das eigentliche Mordkomplott ja ausgearbeitet hatte, dass er selbst an diesem Holz hängen muss und sterben wird. Aber in einem anderen Fall, da hatte der Teufel deutlich mehr Erfolg. Er hatte sich vorgenommen, einen Mann umkommen zu lassen, einen Mann zu töten, der ihm schon seit Jahren gestört hat. Dieser Mann hatte immer wieder große Menschenmengen um sich geschart. Er hatte vor ihnen gepredigt, sie hatten ihm zugehört und zugejubelt. Er konnte ihre Krankheiten heilen, sie zugleich von Schuld befreien. Und der Teufel hat es nicht mal geschafft, diesen Mann zu einer Sünde zu verführen. Dieser Mann war schuldlos. Dieser Mann musste, und das war das dringliche Anliegen des Teufels, aus dem Weg geräumt werden. Und er hat es tatsächlich geschafft. Er hat Erfolg gehabt, der Teufel. Es war ein hartes Stück Arbeit, Jesus Christus anzuklagen, zum Tod zu verurteilen. Denn Beweise und Argumente vor Gericht waren dürftig, waren fehlerhaft, waren nicht schlüssig in sich. Und trotzdem hat Pontius Pilatus ja letztlich sein Okay dafür gegeben, dass Jesus ans Kreuz genagelt würde. Der Teufel hat seinen Willen erhalten also, in diesem Fall. Zumindest für kurze Zeit. Denn was der Teufel nicht wusste, er selber wurde benutzt. Gott hatte das alles schon mit einberechnet, hatte die Bosheit des Teufels schon mit einkalkuliert. Gott wusste genau, was geschehen würde. Gott hatte alles in seiner Hand. Er wusste, dass Jesus, sein einziger Sohn, den er auf die Erde geschickt hatte, sterben würde und sterben musste. Denn das war sein großer, sein ewiger, sein langfristiger Plan. Und wie es in Römer 6 auch heißt, nicht nur Jesus wurde an dem Kreuz gekreuzigt, sondern auch meine Schuld und deine Schuld und direkt mit noch unsere sündige Natur, unser alter Mensch. Und genau das war der große Coup, dass Jesus dort gekreuzigt wurde und unsere Schuld eben mit gekreuzigt hat. Seine Unschuld wiegt unsere Schuld auf Und sein unverdienter Tod ermöglicht es uns, unseren verdienten ewigen Tod zu verhindern. Und mit Jesu Tod riss dann nicht nur der Vorhang im Tempel in zwei, sondern eben auch die Decke oder der Mantel oder was auch immer unser Gesicht verhüllen würde, wenn wir vor Gott stehen müssten, auch das kann entzwei gerissen werden. Denn so ist es uns tatsächlich wieder möglich, zu Gott zu kommen. Wir müssen nicht mehr verhüllt vor Gott stehen. Natürlich stehen wir ihm jetzt auf dieser Welt noch nicht von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Aber wir dürfen wissen, dass wir errettet sind und dass wir, wenn wir in der Ewigkeit sind, dass wir dann vor Gott treten dürfen und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. So wie es in der Offenbarung auch beschrieben ist, Offenbarung 4 zum Beispiel, ab Vers 2, und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer, saß Gott. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardesstein gleich und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und dann ab Vers 9, und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbrachten dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und da fallen dann alle nieder und preisen und loben ihn. Wir dürfen also, wenn wir auf Gott vertrauen, wenn wir an das glauben, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dürfen wir sicher sein, dass wir auch Gott ansehen dürfen und ihn preisen werden. Und dass dieses verhüllte Angesicht als Abbild von oder als Bild von Haman, jetzt auch für uns, für unsere Natur, dass das hinweggenommen wurde. Wir können vor Gott bestehen, dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist. Dieses Happy End für uns ist noch kein Happy End, kein endgültiges Happy End in dem Buch Esther. Denn was ist passiert? Es ist erstmal nur der Haman-Tod. Ja, das Gesetz, der Auftrag, dass alle Juden getötet werden sollen, steht nach wie vor. Der König, der war jetzt wieder beruhigt, das liest man im letzten Satz, sein Zorn ist jetzt schon wieder abgeschwollen. Der meint, es sei alles schon getan. Aber wir werden noch weiterlesen müssen, in Anführungszeichen, weiterlesen dürfen in den nächsten Kapiteln, was eben noch passieren muss, damit das Volk endgültig gerettet wird. Darauf freuen wir uns und in der Zwischenzeit wünsche ich euch und uns, dass wir diese beiden Punkte mitnehmen und lernen von Esther, die einen unglaublich großen und Mut bewiesen hat, indem sie sich selbst und ihr eigenes Leben in Gefahr begeben hat, um Gottes Willen umzusetzen. Und gleichzeitig dürfen wir nochmal wissen, ja, wir können vor Gott nicht bestehen. Und ja, unser Angesicht ist vor Gott verhüllt. Solange, bis wir an Gott, an Jesus Christus glauben, weil er uns gerettet hat durch seinen Tod am Kreuz. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns auch in den Geschichten des Alten Testamentes immer wieder zeigst, was du für uns getan hast, dass wir da immer wieder auch Bilder, Abbilder und Beispiele finden für das, was du tust, was du getan hast und für das, was du mit unserem Leben vorhast. Ich möchte dich bitten, dass wir mit dir in die nächste Woche hineingehen, dass wir uns von dir vorbereiten lassen auf das, was kommt, wo wir deinen Willen tun sollen, wo wir uns für dich einsetzen sollen, in welcher Form auch immer, sei es in einem Bekenntnis, in einem Zeugnis, sei es in christlicher Nächstenliebe, wo auch immer, du kannst uns deine Augen öffnen, kannst uns unsere Augen öffnen für deinen Willen. Und ich danke dir, dass du uns unser Angesicht vor dir nicht mehr verhüllen möchtest, dass wir unser Angesicht nicht mehr verhüllen müssen vor dir, weil wir jetzt rein sind durch deinen Tod am Kreuz, Herr Jesus Christus. Danke, dass du dies für uns getan hast und dass wir ja, das annehmen dürfen. Und ich bitte dich, dass noch viele, viele Menschen mehr hier in Kredenbach, hier in Deutschland, auf dieser Welt, dass noch viele, viele Menschen mehr das erfahren werden und Errettung finden können. Amen.